ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 15. Oktober. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Carsten Spiester aus Hamburg.
Wir haben vergangene Woche gelernt, dass Verschwörungserzähler und Trump-Vertraute den US-Demokraten geradezu übernatürliche Kräfte nachsagen. Das Team um Kamala Harris und Joe Biden hätte nämlich Hurricane Milton selber heraufbeschworen, verbreitete ein einflussreicher Blogger, um den Sturm als Wahlkampfwaffe zu nutzen. Was bei mir so ein bisschen die Frage aufwirft, welche Wirbelstürme in den Gehirnen solcher Menschen toben, um auf solche Theorien zu kommen. Wir hier bei Streitkräfte und Strategien versuchen uns, so gut es geht, an Fakten zu orientieren. Und eine Folge von Milton war, das lässt sich, glaube ich, selbst von Verschwörungserzählern schwer leugnen, dass US-Präsident Joe Biden seinen Staatsbesuch in Deutschland verschieben musste. Der soll nun Ende dieser Woche nachgeholt werden, in allerdings deutlich verschlankter Form. Was allerdings bei der Gelegenheit nicht stattfinden soll, ist das auf höchster, nämlich Staats- und Regierungschefebene geplante und ebenfalls abgesagte Ukraine-Unterstützertreffen von mehr als 50 Ländern in Ramstein. Was bedeutet das jetzt alles? Das bespreche ich gleich mit der Außen- und Verteidigungspolitik-Expertin Konstanze Stelzenmüller von der Denkfabrik Brookings Institution in Washington. Kleiner Spoiler, selbst wenn dieses Rammstein-Treffen stattgefunden hätte, wäre der ukrainische Präsident Zelensky mit dem Ergebnis wohl kaum glücklich gewesen, meint Stelzenmüller eben wegen der starren Haltung der USA.
Es gibt zwei Punkte, bei denen die Regierung wirklich unbeweglich ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Überzeugungsfrage, vor allen Dingen beim Präsidenten. Keine NATO-Mitgliedschaft, solange das Land im Krieg ist, und keine Aufhebung der Reichweitenbeschränkung von westlichen Langstreckenwaffen.
Was ich interessant fand, dass unser Gast bei Streitkräfte und Strategien vom vergangenen Freitag, Nico Lange, im Gespräch mit Anna Engelke ja gesagt hat, das hätte eine Sternstunde der Europäer eigentlich werden können. Europa hätte zeigen können, wir beraumen das Treffen auch ohne die USA an in Ramstein. Und natürlich hätte Europa damit zwei Dinge unter Beweis stellen können. Wir stehen an der Seite der Ukraine und wir stehen auf eigenen Beinen. Das hat es aber nicht getan. Diese Woche richten sich jetzt die Blicke erneut auf Europa. Am Donnerstag nämlich ist EU-Gipfel. Und da geht's mal wieder um die alte Frage. Bietet die EU am Ende ein Bild der Zerstritten oder ein Bild der Geschlossenheit? Wieder geht's darum, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, den ungarischen Premier und Putin-Vertrauten Viktor Orban irgendwie dazu zu kriegen, wichtige Milliarden für die Ukraine nicht weiter zu blockieren. Ein ziemlich ungewöhnliches Vorspiel zu diesem neuen Akt in der Auseinandersetzung EU versus Orban hatte die deutsche Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen vergangene Woche geliefert, indem sie bei ihrer Rede im Parlament den ungarischen Regierungschef sehr direkt und sehr scharf anging, als sie daran erinnerte, wie unerbittlich Russland die Ukraine und dessen Infrastruktur mit Bomben und Raketen angreift.
And yet, there are still some.
Und trotzdem gibt es einige, die geben die Schuld an dem Krieg nicht dem Angreifer, sondern den Überfallenen.
Einige, hat von der Leyen gesagt, aber dass sich der an diesem Tag im EU-Parlament sitzende Viktor Orban angesprochen fühlen durfte, daran ließ von der Leyen überhaupt keinen Zweifel, indem sie sagte, einige würden nicht Putins Machtgelüsten die Schuld an dem Krieg geben, sondern dem Wunsch der Ukrainer nach Freiheit.
So I want to ask them,
die möchte ich fragen, würden sie jemals die Ungarn verantwortlich machen für die sowjetische Invasion im Jahr 1956?
Orban selbst hat bei diesen Worten ein bisschen so getan, als würde er sich ganz ungerührt Notizen machen auf dem Zettel vor ihm. Aber da war eigentlich allen Beteiligten klar, dass eine solche Rede einer Kommissionschefin oder eines Kommissionschefs mit einem Mitgliedstaat in derart abrechnender Form ins Gericht zu gehen wohl noch nie stattgefunden hatte.
We Europeans may have different histories and different languages.
Wir Europäer mögen eine unterschiedliche Historie und verschiedene Sprachen haben. Aber es gibt keine europäische Sprache, in der Frieden gleichbedeutend mit Unterwerfung und in der Souveränität gleichbedeutend mit Besatzung ist.
Dass sie mit einer solchen Rede Viktor Orban zum Umdenken bringen könnte, glaubte vermutlich von der Leyen selbst nicht. Wohl eher ging es ihr darum, den Druck zu erhöhen vor wichtigen Finanzentscheidungen der EU zugunsten der Ukraine. Bevor wir aber Europa, die USA und die Ukraine weiter vertiefen mit Constanze Stelzenmüller, alles Wichtige zur Lage in dem Land, in der Ukraine selbst, von dir, Carsten.
Ja, und es geht los militärisch. Russland hat nach ukrainischen Angaben mal wieder Gebiete in der Südukraine beschossen, konkret die Region Mykolaiv, und zwar in der Nacht zum Dienstag mit Raketen. Auch das nicht zum ersten Mal, die eigentlich gar nicht für den Boden-Boden-Einsatz gedacht sind, sondern die eigentlich für die Flugabwehr konzipiert sind. Es geht um Systeme der Typen S-300 und S-400. Angeblich sind 7 solcher Raketen abgeschossen worden, das meldet die ukrainische Luftwaffe, und zwar von der besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim. Auch da, das wissen wir, hat Russland seine Abschussbasen, die immer ja auch mal wieder angegriffen werden. Diese Luftabwehrwaffen haben im Prinzip einen großen Nachteil. Sie sind gegen Ziele in der Luft ganz gut, haben eine hohe Trefferquote, aber gegen Bodenziele, dafür sind sie nicht gebaut, sie sind sehr ungenau und sie haben, wie es heißt, unberechenbare, aber eben auch oft sehr schreckliche Auswirkungen. So auch in der vergangenen Nacht. In der Hauptstadt Mykolaiv sind 16 Menschen verletzt worden. Eine Frau ist ums Leben gekommen. Und dazu heißt es offiziell, hat es Schäden gegeben an einem nicht näher bezeichneten Infrastrukturprojekt. Wir wissen, Russland greift vor dem Winter ganz gezielt Energieversorgung, Wärmeversorgung an, aber auch an anderen Gebäuden. Die ukrainische Luftwaffe hat dann wiederum gesagt, dass Russland auch mit Kampfdrohnen die Ziele in der Ukraine angegriffen haben. 17 in der vergangenen Nacht, nachdem in der Nacht davor, das fiel mir auf, jemand auf X, früher Twitter, geschrieben hatte, die erste Nacht ohne Shahed-Drohnen. Tja, das hat leider nur eine Nacht gehalten, aber immerhin, es wird wohl etwas weniger, nachdem er die Ukraine, so haben wir es mitgekriegt, wohl auch Depots angegriffen und zerstört hat, wo solche Drohnen lagern. Umgekehrt greift auch die Ukraine weiter Ziele in Russland mit eigenen selbstgebauten Drohnen an. 3 in der vergangenen Nacht alleine, das meldet das russische Verteidigungsministerium. Da gibt es auch weiterhin Kämpfe an den verschiedenen Fronten. In der Region Kursk wird gemeldet, dass die Russen wohl weiter und wieder Positionen, die sie verloren hatten, an die Ukraine zurückerobert haben. Umgekehrt haben ukrainische Truppen leichte Gewinne weiter im Süden, genauer gesagt im Osten eigentlich, aber im Süden der großen Kampfhandlung gemacht. Toretsk ist dort eine Stadt, die genannt wird, wo die Ukraine wieder vorangekommen ist, liegt nördlich von Donetsk. Aber auch da, es geht eben hin und her. Russische Truppen haben wiederum ihrerseits Fortschritte gemacht, nordöstlich von Wuhleda. Das ist ja eine Stadt, die kürzlich erst von der Ukraine aufgegeben worden ist.
Jetzt sind ja Russland und Nordkorea enge Verbündete, womöglich aber sogar noch etwas enger als bisher bekannt, denn Pjöngjang scheint nicht nur Munition, sondern auch Menschen zu liefern. Ist das tatsächlich so, Carsten? Liefert Pjöngjang Soldaten für den Kampf gegen die Ukraine?
Ob es genauso ist, Kai, das wissen wir natürlich nicht, wie wir so vieles ganz genau nicht wissen, aber wir lesen ja viel und haben unterschiedliche Quellen und da deutet einiges darauf hin, dass das wohl so stimmt. Es gibt, das hat Präsident Zelensky gesagt, eben sehr konkrete Hinweise darauf, dass auch Soldaten aus Nordkorea für die Russen in der Ukraine im Einsatz sind. Es hat Berichte über den Einsatz, auch den Tod nordkoreanischer Soldaten im Osten der Ukraine gegeben. Nur wir wissen nicht hundertprozentig sicher, ob es sich nicht doch um Angehörige regulärer russischer Einheiten gehandelt haben soll. Allerdings gibt es eben viele Berichte wie einen, den ich in der Washington Post gefunden habe. Und da steht unter anderem zu lesen, dass Berichte über den Einsatz von Nordkoreanern an der Front schon seit einigen Tagen kursieren. Es hat nämlich ein anonymer russischer Telegram-Kanal berichtet, dass bei einem ukrainischen Raketenangriff auf das von Russland besetzte Gebiet Donetsk mehr als 20 Soldaten getötet worden seien, darunter eben auch 6 nordkoreanische Militäroffiziere. Es gibt Quellen im russischen Verteidigungsministerium, die dazu gesagt haben, dass 3 weitere Nordkoreaner verletzt worden sein sollen und dass diese Nordkoreaner, wie es heißt, zu einem Erfahrungsaustausch an der Front gewesen seien. Ein ukrainischer Militärsprecher hat inzwischen bestätigt, dass dieser Raketenangriff, der ist schon ein bisschen her, das war am 3. Oktober, zum Tod nordkoreanischer Offiziere geführt habe, die, wie es wörtlich heißt, nicht direkt an Kampfhandlungen teilnahmen, aber die in die russischen Streitkräfte integriert waren. Soweit ist alles, was man weiß. Es gibt natürlich eine unserer Quellen, das Institute for the Study of War, eine Denkfabrik in den USA, die vorher schon gesagt hatte, dass es Hinweise darauf gibt, dass mehrere tausend nordkoreanische Soldaten in Russland eingetroffen seien und im Moment trainiert würden für den Einsatz an der Front. Vor dem ganzen Hintergrund, finde ich, hat Selenskys Aussage also zumindest eine gewisse Plausibilität, wenn man dann auch noch weiß, dass Pjöngjang eben diesen russischen Angriffskrieg massiv mit Waffen und Munition ja schon unterstützt hat. Und die Rede ist da vor allem von Artilleriegeschossen und Kurzstreckenraketen gewesen bisher. Nun eben wahrscheinlich auch Soldaten.
Jetzt hat Russland ja auch anderswo Freunde, zum Beispiel hier bei uns in der EU, Ungarn zum Beispiel, habe ich ja eben auch schon kurz angesprochen.
Du hast schon drüber geredet und immer noch mal wieder stark zu hören, wie Ursula von der Leyen da wirklich mal die Handschuhe ausgezogen hat. Und sie kriegt schon wieder neuen Grund, sich zu ärgern. Das sind aktuelle Meldungen. Orbán bleibt auf Gegenkurs zur Masse der übrigen EU-Staaten. Es geht diesmal um Energieträger, sag ich mal, aus Russland, die Moskaus Kriegskasse ja immer noch mit Milliarden Euros füllen oder Dollars. Ungarn führt nämlich Verhandlungen mit dem russischen Energiekonzern Gazprom über zusätzliche Gaslieferungen für das kommende Jahr. Man habe ein zusätzliches Abkommen schon für das letzte Quartal dieses Jahr unterzeichnet, das neue und zusätzliche Mengen zu einem wettbewerbsfähigen Preis umfasst. Das hat der ungarische Außenminister Szijjártó der russischen Nachrichtenagentur RIA gesagt. Und nun liefen auch Gespräche über einen Vertrag schon für das kommende Jahr. Nun wissen wir ja, Kai, dass die Ukraine eigentlich gesagt hat, ab Jahresende lassen wir durch unsere Pipelines, die durch unser Land gehen, kein Gas mehr durch Richtung Europa. Der Transitvertrag läuft aus, soll nicht verlängert werden. Das war bislang und ist wahrscheinlich auch nach wie vor Kiews Haltung. Aber es gibt eben eine Alternative, eine andere Pipeline namens Turkstream. Und die geht durchs Schwarze Meer über den Balkan. Da hofft offenbar Orbán jetzt drauf und nicht nur er. Es gibt ja noch weitere Abnehmer von russischem Gas in der EU. Das sind zum Beispiel Österreich und die Slowakei.
Wir haben ja schon ziemlich oft, Carsten, über westliche F-16 Kampfjets gesprochen, die inzwischen in der Ukraine sind und dort auch eingesetzt werden. Bisher war dabei die Annahme, dass Kiew diese Maschinen aber nicht im direkten Luftkampf oder auch nur nahe der Front einsetzt, um einen Abschuss durch russische Maschinen oder durch die russische Flugabwehr zu verhindern. Bisher ist ja auch erst ein F-16-Jet der Ukraine verloren gegangen, der Pilot dabei gestorben, möglicherweise ja abgeschossen durch die eigene Flugabwehr. Aber seit einigen Tagen kursieren jetzt Berichte über den angeblich ersten Luftsieg einer ukrainischen F-16. Was wissen wir darüber?
Also wir wissen darüber, dass wenn es denn wahr wäre, es wirklich eine bedeutende Entwicklung wäre. Die Frage ist, ist es wahr? Das ist sehr undurchsichtig im Moment noch. Es geht alles zurück wohl auf einen russischen Militärblogger, der behauptet hat, dass tatsächlich eine ukrainische F-16 am 12. Oktober in einem nicht näher bezeichneten Bereich des Einsatzgebietes einen russischen Bomber vom Typ Su-34 abgeschossen habe. Unter anderem das ISW, also die Forscher in Amerika, können diese Behauptungen aber nicht verifizieren. Und es ist wirklich schwer, das zu verifizieren. Es gibt nämlich andere Militärblogger, russische, die sich in diesen Fall eingeklinkt haben, die aber dann wiederum sagen, ja, es ist eine Su-34 abgestürzt. Die Besatzung ist auch ums Leben gekommen dabei. Das Ganze habe aber nichts mit ukrainischen Aktivitäten zu tun. Das könne eine technische Störung oder auch Pilot Error, wie es heißt, sein, also menschliche Fehler. Keine klare Antwort. Es gibt einen russischen Telegram-Kanal, der unter anderem von Offizieren der Luftlandetruppen betrieben wird. Der hat ursprünglich eben gesagt, dass dieser F-16-Jet den Bomber abgeschossen habe, als die russische Maschine noch in russischem Luftraum war, 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt und Gleitbomben abgeworfen habe. Das ist plausibel, das machen diese Jets. Was eben zweifelhaft ist, ist, ja, war das wirklich diese F-16? Es gibt weder von Kiew noch von Moskau Stellungnahmen. Das ist schon mal auffällig. Und wenn ich den Strich drunter mache, bleiben bei mir eigentlich mehr Zweifel. Denn wir wissen eben, du hast es ja gesagt, die Taktik der Ukraine ist, die will unbedingt vermeiden, dass eine F-16 abgeschossen wird. Das wäre ja ein riesiger Propagandasieg für Moskau. Also vorsichtiger Einsatz, weit von der Front weg, weit von russischer Flugabwehr, die sehr stark ist und die auch so eine F-16 vom Himmel holen kann. Das ist einer der Gründe, weshalb das möglicherweise nicht stimmt. Und dann gibt es eben auch Leute, die sagen, gerade die Tatsache, dass Pro-Kreml-Blogger im Internet die Version F-16-Abschuss verbreiten, könnte den Grund haben, dass sich damit eben sehr gut Stimmung in Russland gegen die USA und auch gegen ihre europäischen Verbündeten machen ließe. Warum europäische Verbündete? Ganz einfach. Die ersten F-16 sind ja bisher aus Dänemark und den Niederlanden gekommen. Es kommen noch welche aus Norwegen und Belgien irgendwann dazu, nicht aus den USA. Diese vier Länder sind eine Koalition, die übrigens Kiew insgesamt irgendwann mal mehr als 85 solcher Jets zugesagt haben.
Danke, Carsten, für die Beschreibung der aktuellen Lage. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt in dieser Sendung. Der Ukraine steht der womöglich schwerste Winter seit Beginn des russischen Angriffs bevor. Davor wird allerorten gewarnt, auch bei der NATO zum Beispiel. Umso unermüdlicher kämpft der ukrainische Präsident Zelensky um weitere Unterstützung, wirbt für seinen sogenannten Siegesplan, den er diese Woche auch auf dem EU-Gipfel vorstellen will. Darüber habe ich gesprochen mit der Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik, Konstanze Stelzenmüller. Sie leitet das Zentrum für USA und Europa bei der renommierten Brookings Institution in Washington und ist damit auch Expertin für die transatlantischen Beziehungen. Zum Einstieg habe ich Frau Stelzenmüller die Frage gestellt, wie schwer wiegt eigentlich die Verschiebung des Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Deutschland? Der soll ja nun Freitag nachgeholt werden. Was es aber wohl nicht geben wird, ist ein Nachholen des höchstrangig besetzten Rammstein-Treffens. Ist das etwas, was die Ukraine wirklich hart trifft?
Also Herr Küstner, dieser Biden-Besuch ist jetzt kein Staatsbesuch mehr, sondern ein Arbeitsbesuch. Ich finde es eigentlich ganz bemerkenswert, dass der Präsident, obwohl er den Staatsbesuch hatte absagen müssen wegen des Orkans Milton, trotzdem noch den Arbeitsbesuch einfügt. Das ist eigentlich eher ein Zeichen zugunsten von Berlin und ein Beweis dafür, dass Biden nochmal Scholz seine Wertschätzung zeigen will. Davon unabhängig würde ich sagen, dass diese Treffen von Staatschefs auf höchstrangiger Ebene wie in Rammstein doch nicht ganz so hoch zu bewerten sind und deshalb auch die Absage nicht so hoch zu bewerten ist. Aus zwei Gründen. Erstens, wir wissen ja, dass Washington und Berlin weder eine baldige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine befürworten, noch sind sie bereit, die Reichweitenbeschränkungen für die vom Westen gelieferten Langstreckenwaffen aufzuheben. Und deshalb hätten wir, glaube ich, keine Nachrichten aus Rammstein bekommen, die die Ukraine sonderlich glücklich gemacht hätten. Was wir auch häufig übersehen, ist, dass es ja ein ganz dichtes Geflecht von Arbeitsbeziehungen gibt. Nicht nur unter den Mitgliedstaaten der Ukraine-Unterstützergruppe, sondern auch zwischen diesen und der Regierung in Kiew. Das geht ja weiter. Und es ist oft so, dass wenn es Verhakungen auf der Führungsebene gibt oder eben Orkane, ob das nun Naturereignisse sind oder politische Orkane, wie bevorstehende Wahlen, dann laufen die Arbeitsbeziehungen weiter oder werden sogar noch enger. Und davon bin ich fest überzeugt, dass das habe ich auch in anderen Krisen so erlebt. Trotzdem ist überhaupt gar nicht zu bestreiten, dass es gut wäre für die Ukraine, wenn es ein deutliches Signal westlicher Solidarität gäbe, vor allen Dingen zu einer Zeit, wo die Ukraine auf einen wirklich harten Winter blickt.
Das heißt aber, ich entnehme Ihren Worten, das hört sich jetzt nicht so an, als würde sich an der US-Haltung bis zu den Wahlen noch etwas ändern, mit Blick auf die beiden Punkte, die Sie ja angesprochen haben, also NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder auch die Erlaubnis, weitreichende, vom Westen gelieferte Waffen auch auf russischem Territorium einzusetzen, oder?
Ich glaube, das ist exakt der Fall. Das gilt aber auch für Berlin. Da sind sich der Bundeskanzler und der amerikanische Präsident völlig einig. Ich glaube, es gibt da innerhalb des amerikanischen Betriebs durchaus Meinungsverschiedenheiten. Aber was der amerikanische Präsident sagt, gilt. Und wie schon gesagt, wir sind hier 3 Wochen entfernt von einer, ich scheue mich immer, diese verbrauchten Begriffe zu wenden, aber ich glaube, man kann hier tatsächlich sagen, von einer Schicksalswahl entfernt. Und man merkt einfach, dass je näher dieser Wahltag rückt, desto stärker wird der innenpolitische Druck, desto stärker wird sozusagen der Imperativ der Innenpolitik.
Und danach, kann man das schon sagen? Also gibt es denn Chancen für die Ukraine, dass sich danach dann wieder etwas bewegt, was die Hilfe angeht?
Herr Küstner, es ist mit Sicherheit so, dass die Regierung Biden versucht, der Ukraine noch möglichst viel Hilfe auf den Weg zu geben, unabhängig vom Wahlausgang. Aber es gibt zwei Punkte, bei denen die Regierung wirklich unbeweglich ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Überzeugungsfrage, vor allen Dingen beim Präsidenten. Keine NATO-Mitgliedschaft, solange das Land im Krieg ist, und keine Aufhebung der Reichweitenbeschränkung von westlichen Langstreckenwaffen. Und das hat nicht nur mit der Innenpolitik zu tun. Das ist mein erster Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir bei den wahnsinnig engen Margen, die wir jetzt sehen, der Tatsache, dass wir seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Harris und Trump haben, möglicherweise am Wahltag noch gar nicht wissen, wie die Wahl ausgegangen ist. Nicht zuletzt, weil bei extrem engen Margen die Versuchung sehr groß sein wird, das Wahlergebnis anzufechten oder eine Neuauszählung zu verlangen.
Sie hatten angedeutet, Biden würde versuchen, der Ukraine jenseits dieser von Ihnen angesprochenen beiden Punkte NATO-Mitgliedschaft, Aufhebung, Beschränkung für weitreichende Waffen, durchaus noch Hilfe zukommen zu lassen. Woran machen Sie das fest? Ist das der Versuch, da vor den Wahlen nochmal Flöcke einzurammen in gewisser Weise oder Ukraine-Hilfen auch Trump-proof, wie man immer sagt, also Trump sicher zu machen, dass der nicht alles sofort wieder rückgängig machen kann, wenn er denn US-Präsident wird?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was die Regierung sehr, sehr gerne machen würde und wovon ja auch Berlin spricht. Das Problem ist nur, dass die Möglichkeiten da inzwischen ziemlich beschränkt sind. Also wie schon gesagt, NATO-Mitgliedschaft scheidet aus. Sicherheitsgarantien bilateral, wovon auch immer die Rede ist, als Ersatz für eine NATO-Mitgliedschaft. Da ist halt das Problem, bilaterale Garantien können einseitig widerrufen werden. Und man kann sich hier sehr gut vorstellen, dass ein Präsident Trump solche Zusagen widerrufen würde. Ich glaube, was sowohl Washington als auch Berlin im Wesentlichen meinen, wenn sie von zusätzlicher Hilfe reden, sind die berühmten 50 Milliarden, die von den G7-Nationen, den führenden Industrienationen, als zusätzliche Hilfe beschlossen worden sind. Dazu darf man einfach nicht vergessen, dass diese 50 Milliarden aus dem Zinsen der eingefrorenen russischen Zentralbankreserven stammen sollen. Und das ist schon vor einer ganzen Weile versprochen worden. Und anscheinend gibt es da immer noch rechtliche Schwierigkeiten. Also das ist, glaube ich, eine keineswegs sichere Bank, die da versprochen wird.
Und da haben ja auch die Europäer dann großen Anteil dran. Die müssen, glaube ich, den Löwenanteil leisten. Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ich würde gerne noch mal in anderer Hinsicht auf Europa zu sprechen kommen. Jetzt hat ja der ukrainische Präsident Zelensky wichtige europäische Staaten besucht vergangene Woche. Auch in Deutschland war zu Gast, in Frankreich, Italien, Großbritannien. Wie würden Sie das bilanzieren, was er auf dieser Europareise erreicht hat? Gibt es überhaupt Fortschritte bei seinem sogenannten Siegesplan, den er ja vorstellen wollte und für den er werben wollte?
Ich glaube, wir wissen inzwischen, dass das nicht der Fall ist. Also Berlin verspricht dem 1,4 Milliarden Euro zusätzlich und zusätzliche IRIS-T-Waffensysteme, wobei ich dafür keine Zahl gesehen habe, plus Drohnen, Material, Ersatzteile und so weiter. Das ist nicht das, was Zelensky eigentlich haben wollte. Wie schon gesagt, was Zelensky sucht, ist NATO-Mitgliedschaft oder ein Weg dorthin, ein Ende der Reichweiteneinschränkungen und ernsthafte zusätzliche Waffenlieferungen, vor allen Dingen bei der Luftabwehr. Da hat er wenig erreicht. Insofern diese Reise ist, glaube ich, gut, dass Zelensky mit seiner endlosen Energie und Ausdauer sich immer wieder westlichen Regierungschefs und auch Bevölkerung, Bürgern in Erinnerung bringt. Aber man muss sagen, momentan ist die Lage auf allen Seiten ausgesprochen klamm. Und ich würde doch gerne noch mal was dazu sagen, Herr Küstner. Gestern haben die Chefs der deutschen Nachrichtendienste, des BND, des Bundesamts für Verfassungsschutz und des MAD eine Pressekonferenz gegeben, in der sie beschrieben haben, wie dramatisch sich russische Sabotageakte, Propaganda, Desinformation und bis hin zu Mordversuchen in Deutschland vermehrt haben. Und ich glaube, man sollte zwischen der zunehmend klammen Unterstützung für die Ukraine und dem russischen Handeln in Europa und in Deutschland einen Zusammenhang sehen. Und zwar in dem Sinne, dass uns die Russen abschrecken wollen. Und man muss sich, glaube ich, wirklich die Frage stellen, gelingt ihnen das gerade?
Heißt also, Sie würden sagen, ja, Deutschland und die USA lassen sich durchaus abschrecken von russischen Drohungen und liefern auch genau deshalb der Ukraine nicht das, was sie eigentlich bräuchte?
Ich glaube, dass wir also in Deutschland jedenfalls, möglicherweise auch in den USA, was Waffenlieferungen und Geld anbetrifft, tatsächlich etwas klamm sind. Sowohl aus tatsächlichen als auch aus politischen Gründen. Das ist aber schon deshalb bestürzend, weil wir 2,5 Jahre Zeit hatten und weil absehbar war, dass das alles nicht schnell gehen würde und dass es weiter Unterstützung brauchen würde. Und ich glaube, es würde zu weit gehen zu sagen, dass die russische Einflussnahme in Deutschland direkt kausal ist dafür. Unsere langsame Reaktionsgeschwindigkeit und unsere mangelnden Ressourcen, die sind ja strukturell, die haben mit Russland nichts zu tun. Ja? Aber man kann umgekehrt einen Schuh draus machen und sagen, gerade weil die russische Einflussnahme immer offensichtlicher wird und immer dramatischer, sollte das ein Motiv für uns sein, uns das nicht bieten zu lassen und zu verstehen, dass wir auch von der Unterstützung der Ukraine abgeschreckt werden sollen. Und da würde ich gerne nicht nur deutliche Zeichen sehen, sondern auch deutliche Worte der Bundesregierung und des Bundeskanzlers, dass wir das nicht mit uns machen lassen.
Es gibt ja diesen Vorwurf, sowohl US-Präsident Joe Biden als auch der Bundeskanzler, den Sie angesprochen haben, würden diese sogenannte Boiling the Frog-Strategie betreiben, also der Ukraine eigentlich immer nur das liefern, was sie gerade so zum Überleben braucht, aber eben nicht das, was sie bräuchte, um gegen Russland langfristig nicht nur bestehen zu können, sondern möglicherweise auch siegen zu können oder einen Weg an den Verhandlungstisch zu finden. Sehen Sie das auch so? Ist das die US-Strategie, die deutsche Strategie und ist die richtig oder müsste da mehr passieren?
Herr Küstner, sehen Sie es mir nach. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Frage, also nicht Sie und ich, aber dass das sozusagen in der deutschen, der amerikanischen und der westlichen Debatte diese Frage seit knapp 3 Jahren diskutieren und nicht weiterkommen. Es steht mir gar nicht zu kritisieren, wenn ein westlicher Regierungschef oder eine Chefin politische Ziele abwägt und sagt, ich bin meinen Wählern, ich bin meinem Land verpflichtet, sorgfältig abzuwägen, welche Risiken ich eingehe mit der Unterstützung der Ukraine gegenüber einer russischen Atommacht. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube nur, und finde, das muss man auch respektieren und honorieren. Aber ich glaube, im Laufe der vergangenen 3 Jahre ist die These, dass Russland rote Linien respektiert, einfach zunehmend falsifiziert. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns wehren und wenn wir helfen, der Ukraine uns zu wehren, dann weicht Russland immer wieder mal zurück.
Ich komme noch einmal ganz kurz auf Joe Biden und Zelenskys Friedensplan oder Siegesplan, wie ihn selber nennt, zurück. Es ist immer mehr durchgesickert in den letzten Wochen, was da drin steht. Sie hatten angedeutet, Zelensky will im Kern 2 Dinge, also NATO-Mitgliedschaft, Freigabe weitreichender Waffen. Ist in Washington, wo Sie ja sitzen, Ihnen eigentlich völlig klar, wie Joe Biden genau zu diesem Plan steht von Zelensky?
Wir wissen seit vielen Monaten, was man davon hält in Washington und in Berlin. Diese ganze Debatte hat etwas von einer Sisyphus-Geschichte. Ja? Also da rollt jemand, in diesem Fall Zelensky, immer wieder einen Stein den Berg hoch und dann entgleitet ihm der Stein und er rollt mit dem Stein zu Tale. Dann rafft er sich auf und kommt wieder mit dem Stein an. Also es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, ich wäre sehr erleichtert, wenn die westlichen Hauptstädte, insbesondere Washington und Berlin, die hier, glaube ich, entscheidend sind, diese Reichweitenbeschränkungen aufheben könnten. Ich glaube, London würde das sofort mitmachen. Bei Paris bin ich mir nicht ganz so sicher. Das Thema NATO-Mitgliedschaft ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass man einfach viel klarere Brücken baut. Also einfach eine Garantie dafür gibt, dass nach Ende der Kriegshandlungen die Ukraine tatsächlich diesen Weg beschreiten kann. Wir haben es momentan in Deutschland zu tun bereits mit einem Vorwahlkampf für die Bundestagswahl 2025. Von der wir ja noch nicht wissen, ob sie nicht etwas früher sein wird als am 28. September. Mhm. Und wir sehen da Parteien, die versuchen, also insbesondere das BSW, auch die AfD, die versuchen, die Ukraine-Hilfe zum Wahlkampfthema zu machen. Offensichtlich in der Erwartung, dass das die bürgerlichen Parteien spalten wird und schwächen wird vor der Bundestagswahl. Es ist doch offensichtlich, welches Spiel hier gespielt wird. Und ich würde mir das als Führung einer bürgerlichen Partei in Deutschland nicht bieten lassen. Ich würde dazu sehr klar Position ergreifen. Ich glaube, man könnte sogar so weit gehen, also ich traue mich jetzt mal, das vorzuschlagen, man könnte sogar als deutsche Bundesregierung so weit gehen und sagen, also die Tatsache, dass hier die beiden Parteien am extremen Rand und unsere russischen Freunde dasselbe Ziel zu verfolgen scheinen, nämlich uns von der Unterstützung der Ukraine abzuschränken, daraus könnte man Schlüsse ziehen. Und das Wort Freunde habe ich natürlich eben ironisch verwendet.
Gut, darauf wird ja auch immer wieder hingewiesen, dass zum Teil zumindest das Bündnis Sahra Wagenknecht oder die AfD oft im Grunde fast 1:1 die Linie des Kreml vertreten, aber scheint die Menschen nicht abzuschrecken, sie zu wählen, wie die drei jüngsten Landtagswahlen ja gezeigt haben.
Ja, ist erstaunlich.
Gut, kommen wir von der deutschen Innenpolitik einmal noch kurz zurück auf Joe Biden, weil ich danach noch gar nicht gefragt habe. Jetzt soll ja US-Präsident Biden für einen Tag Deutschland besuchen, Ende dieser Woche. Sie haben schon gesagt, es wird eher ein Kurzbesuch, kein ausgiebiger Staatsbesuch mehr. Was haben Sie für Erwartungen an diesen Besuch? Sollte man die sehr hoch hängen? Ist das eher ein Höflichkeitsbesuch oder wie würden Sie das bewerten?
Also ich würde mir davon keine sensationellen Neuigkeiten versprechen. Insbesondere nicht bei den Punkten, auf die Zelensky und seine Regierung und die Bürger der Ukraine so dringend hoffen. Zunächst mal, glaube ich, will Biden Scholz danken für seine Unterstützung. Er will ihm nochmal seine Wertschätzung erweisen. Und ich glaube, ein amerikanischer Präsident glaubt auch immer, dass wenn er einen europäischen Freund besucht, dass das dem europäischen Freund politisch hilft. Ich meine, man kann sich heute schon fragen, ob das noch der Fall ist in Teilen der deutschen Politik. Aber ich glaube, so ist das intendiert.
Okay, also eher etwas, was vielleicht dem Kanzler hilft, aber weniger dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, um es mal einfach zu formulieren. Wir können ja zum Schluss noch mal auf Europa schauen, das Sie ja auch sehr gut kennen. Sie haben ja auch viele Jahre über die EU und deren Verteidigungsfähigkeit selber berichtet. Aus Ihrer Sicht, welches Bild geben die Europäer da ab, was die Unterstützung, was die Hilfe der Ukraine angeht?
Naja, es ist doch offensichtlich, dass wir momentan ein ziemlich trübes Bild abgeben. Wir haben nicht nur mit Ungarn und seinem Premierminister Viktor Orban einen EU-Mitgliedstaat, der immer wieder die Verschärfung von Sanktionen oder die Ausweitung der Ukraine-Hilfe torpediert und dabei ganz offensichtlich mit Russland und China gemeinsame Sache macht. Immerhin war es erfreulich, dass bei seinem Auftritt im Europäischen Parlament vergangene Woche er dazu ein paar sehr klare Ansagen bekommen hat.
Von der EU-Kommissionschefin.
Von der Kommissionschefin von der Leyen, aber auch von vielen Parlamentariern. Dabei ist aber auch nochmal deutlich geworden, was, wie mir scheint, manche Leute also lange nicht wahrhaben wollten, dass Orban wirklich ein alternatives europäisches Projekt verfolgt. Und dass er glaubt, dass dieses Projekt im Aufwind sei. Nicht zuletzt, weil er jetzt Verbündete nicht nur in der Slowakei hat, sondern auch in Österreich. Und weil er sich da auch sozusagen in einer Linie glaubt, sagen wir mal, mit dem Rassemblement National von Marine Le Pen in Frankreich oder der AfD in Deutschland.
Also Sie meinen das sogenannte illiberale oder sogar antidemokratische Konzept
ja.
von Viktor Orban?
Ja. Also dieses Europa der Patrioten, wie Orban es nennt, ist ja ein Europa, in dem die EU zwar nicht abgeschafft wird, aber sozusagen als weißes, ethnonationalistisches, migrationsfeindliches Projekt umdefiniert wird, in dem Rechtsstaatlichkeit, glaube ich, eindeutig abgebaut wird, in dem der politische Pluralismus abgebaut wird und in dem dann die Parteien der Rechten die Oberhand bekommen und wo es auch vor allen Dingen Verfassungsreformen gibt, die diesen Parteien dann auf Dauer die Macht sichern, so wie mit Fidesz in Ungarn geschehen. Also ich glaube, dass dieser Auftritt von Orban sozusagen auch noch dem letzten Bürger der Europäischen Union die Zweifel ausgeräumt haben sollte, worum es sich bei diesem Projekt handelt. Das ist vielleicht ganz nützlich. Und man muss auch sagen, da gibt es durchaus Verbindungen hier über den Teich nach Amerika. Die amerikanische MAGA-Rechte, die ja inzwischen die Diskurshoheit hat in der Republikanischen Partei und auch in Trump sozusagen ihren Vollstrecker sieht, plant ja auch einen Umbau der amerikanischen Verfassungsordnung nach ungarischem Vorbild. Ob ihr das gelänge, selbst nach der erfolgreichen Wahl, ist nochmal eine andere Frage. Aber was wirklich bemerkenswert ist an dieser Situation, ist, dass sie es sozusagen offen sagen, was sie wollen. Früher haben sich die extremen Parteien eher im Dunkeln bewegt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Und Donald Trump sagt ja auch, Viktor Orban sei eigentlich der bedeutendste europäische Staatsmann. Also die beiden verstehen sich sehr gut.
Ja, klar. Aber es wird schon seit Jahren reisen ungarische Politiker und Thinktanker und Akademiker auf die Konferenzen der amerikanischen Rechten, also der CPAC-Konferenzen und andere, und werden dort hofiert und hochgehalten als die Zukunft Europas. Aber nochmal zu Ihrer Frage des Bildes, das Europa gerade abgibt. Ich glaube, was man dabei auch sagen muss, dass es momentan ein Führungsvakuum in Europa gibt, aus Paris und Berlin, dass aber dieses Führungsvakuum nicht durch andere europäische Nationen gefüllt wird. Und zwar nicht nur beim Thema Unterstützung der Ukraine. Also man kann sagen, dass bei bestimmten Themen sich der politische Schwerpunkt nach Norden oder in den Osten Europas verschiebt. Nicht zuletzt, weil die Polen so viel Geld für Verteidigung ausgeben. Aber wenn man dann mal fragt, was ist denn eure Vorstellung der Zukunft des europäischen Projekts, dann kommt da relativ wenig, außer wir müssen mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Was ja stimmt, aber das ist ja ein Mittel zum Zweck. Und wenn man in den Süden Europas geht oder in den Westen nach Spanien oder nach Italien, wobei also Giorgia Meloni neigt ja auch eher zu den Patrioten, aber wenn man beispielsweise in Madrid fragt, dann hört man, wir wollen so viel europäische Integration wie möglich und möglichst viele gemeinsame Schuldenaufnahme. Auch das ist nur ein Mittel zum Zweck. Das heißt, wir haben ein politisches Führungsvakuum auf der nationalstaatlichen Ebene und ich glaube, dass das wird sich noch rächen.
Das heißt, wir haben ein Europa, bei dem zunehmend nationale Interessen eine Rolle spielen. Wir haben ein Europa, das bei einigen wichtigen Themen ja tief gespalten ist, wie wir wissen. Ein Europa, das bei der Verteidigungsunion hinterherhinkt. Heißt das jetzt aus Ihrer Sicht auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump, wäre Europa, gerade auch was die Verteidigungspolitik angeht, überhaupt nicht vorbereitet?
Also nicht so gut, wie es sein sollte. Ich habe hier einen ganzen Stapel von Papieren dazu, wie das Trump-Proofing Europas vor sich gehen sollte. Es gibt jede Menge gute praktische Vorschläge. Das Problem ist die politische Handlungsfähigkeit. Das heißt, die Bereitschaft von politischem Führungspersonal, den Bürgern klarzumachen, dass wir in eine Zeit von Zumutungen gehen und dass es in unser aller Sicherheitsinteresse ist, europäische Solidarität zu pflegen, nicht nur gegenüber einander, sondern auch gegenüber der Ukraine. Und dass wir uns das etwas kosten lassen müssen. Und nochmal, der dramatische Anstieg russischer Einflussnahme in Europa und in Deutschland ist ein ziemlich guter Grund dafür, sich jetzt nicht auseinander dividieren zu lassen. Und zu zeigen, dass wir es ernst meinen mit dem europäischen Projekt und dass wir auch bereit sind, dafür Opfer zu bringen. Und sollte Trump die Wahlen zum zweiten Mal gewinnen, ist, glaube ich, das allergrößte Risiko, dass sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der NATO sich nicht etwa bemühen um gemeinsame europäische oder NATO-Positionen, sondern versuchen, ihr Verhältnis zu den USA auf bilateraler Ebene zu organisieren. Und das ist das sicherste Rezept, nicht nur um gegenüber Trump zu scheitern, sondern auch um weitere Einflussnahme in Europa durch Russland und China zu ermöglichen. Das ist genau die falsche Reaktion.
Klare Ansage also, das beste Rezept gegen Russland und China ist ein geeintes Europa. Konstanze Stelzenmüller war das von der Brookings Institution in Washington.
Und das war es für diese Ausgabe auch von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's am kommenden Freitag. Da wird's dann natürlich auch um den Biden-Besuch gehen, der allerdings erst gegen Mittag mit einer Pressekonferenz beginnt. Wir gucken mal, was wir rauskriegen. Bis dahin, also bis Freitag, freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Das Ganze bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester.
Und jetzt hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch und für Sie. Und ich freue mich, ankündigen zu können, dass mein Kollege Christoph Heinzle, mit dem ich ja schon diverse Staffeln des Afghanistan-Podcasts Killed in Action bestritten habe, wieder auf den Markt kommt mit einer neuen Version von Der talentierte Mr. Fossen. 7 Jahre nach der letzten Folge dieser mehrfach prämierten Serie gibt es jetzt nämlich die zweite Staffel über die Jagd auf den Millionenbetrüger. NDR-Inforeporter Christoph Heinzle ist dem Erben der Handtuchdynastie Fossen, Daytrader und Filmproduzenten, wieder auf der Spur.
Inzwischen weiß ich, es gibt mehr als einen Betrüger in diesem Fall.
NDR-Inforeporter Christoph Heinzle hat sich wieder auf Spurensuche begeben.
Es gibt keine Wertschöpfung.
Es ist nur ein Hin- und Herschieben von Geld.
Der talentierte Mr. Fossen. Eine Recherche über einen verurteilten deutschen Millionenbetrüger.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie es ihm geht, wo er ist und was er macht.
und über ein Opfer, das selbst zur Täterin wurde.
Ich beschäftige mich immer intensiver mit ihrer Ex-Freundin Madhu Grover, die ja in New York größere Probleme hat.
Die zweite Staffel des True Crime Podcasts, der talentierte Mr. Fossen.
He doesn't care who he damages or hurts.
Ab sofort in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.